Ich schätze, wir kennen das alle. Als Kinder haben wir unsere Träume, unsere Vorstellungen, was wir eines Tages beruflich machen wollen. Und ich weiß, als ganz kleines Kind habe ich gedacht, ja, ich will Feuerwehrmann sein, ich will Polizist sein. Ist mir aber sehr früh in den Sinn gekommen, warte, das könnte gefährlich werden. Und später hat mein Vater angefangen, LKW zu fahren, also diese richtig großen Teile. Und damals war es noch möglich, ich konnte immer wieder mal mitfahren. Und das war cool, man saß da so viel höher als die ganzen anderen Autos und fühlte sich wie der Herrscher der Straße. Und das fand ich so genial, ich bin so auf den Gedanken gekommen, ich gründe eine Firma, wo ich LKWs baue. Damals hatte ich noch nicht festgestellt, dass ich überhaupt keine mechanischen Fähigkeiten habe, aber naja, Kinderträume, ne? Aber ich wusste auch, dass es ganz wichtig ist, dass das Evangelium in die Welt getragen wird. Ich wollte auch Missionar sein. Ich habe gedacht, naja, vielleicht kann ich ja beides machen. Ich verkaufe diese LKWs für ganz viel Geld und dann kann ich mich selber als Missionar nach Afrika finanzieren oder sowas. So in diese Richtung ging dieser Traum. Naja, wie wir das eben halt so kennen. Diese Ideen, diese Träume, sie verwandeln sich durch die Zeit. Und ach, ich war, glaube ich, vierte Klasse, als meine Tierliebe überhand genommen hat und ich wollte unbedingt Tierarzt werden. Dieser Traum ist dann ganz lange Zeit so geblieben. Und es waren zwei ältere Schwestern, die mit meiner Familie gut befreundet waren. Diese Frauen, also die sind für mich nach wie vor, obwohl sie schon vor einigen Jahren beide verstorben sind, die sind für mich nach wie vor wirklich Vorbilder im Glauben. Diese zwei Frauen haben nie geheiratet, haben immer zusammengelebt, immer sehr einfach gelebt. Erst nachdem sie gestorben waren, habe ich erfahren, auch warum sie so einfach gelebt haben. Es ist nicht, dass sie kein Geld gehabt hätten, sondern sie hatten es sich als Lebensziel gesetzt, so viel wie möglich zu sparen, dass sie so viel wie möglich für Missionswerke zurücklassen konnten. Das hatten sie als Lebensziel genommen. Und ich weiß, als ich Kind war und ihnen von meinem Traum erzählt hatte, Missionar zu werden, waren sie begeistert. Das fanden sie ganz toll. Und später, als ich dann gesagt habe, nee, ich will Tierarzt werden, waren sie enttäuscht. Und dann, als es hieß, ja, ich gehe zum Studium, um Theologie zu studieren, um Pastor zu werden, waren sie hocherfreut. Und sie haben mir gesagt, wir haben nie aufgehört, dafür zu beten, dass Gott dich in den vollzeitlichen Dienst beruft. Die waren beharrlich, über Jahre hinweg. Sie haben immer weiter für mich gebetet. Und ich weiß, die haben nicht nur für mich gebetet. Die haben für ganz viele Menschen gebetet. Eine kleine lustige Anekdote erlaube ich mir noch. Einmal, also sie waren in der Muttergemeinde von meiner Heimatgemeinde. Einmal war es bitterkalt, so minus 30 draußen. Und ihre Gemeinde, habe ich später gehört, die haben ihren Gottesdienst an dem Sonntag abgesagt, weil sie gesagt haben, wenn wir nicht absagen, sind die beiden da. Die sollten nicht raus bei dem Wetter. Die waren bei uns im Gottesdienst. Wirklich, also ganz tolle Frauen, die auch wirklich sehr beharrlich waren, auch im Gebet. Nun, wenn wir ehrlich sind, manchmal fällt es uns schwer, beharrlich zu sein. In ganz vielen verschiedenen Bereichen. Ich weiß, ich müsste mehr Sport treiben, aber es ist irgendwie entspannter zuzuschauen im Fernsehen, wie andere Sport treiben. Ne? Ich weiß, ich müsste gesunder essen, aber diese schönen, leckeren Dinge, die da sind und gerade wenn es eine schnelle Mahlzeit sein soll, naja, ist viel einfacher und schneller, als selber was zu kochen. Und es sind eben die verschiedensten Anforderungen an unserem Leben, wo wir schnell nachgeben. Ich meine, es soll nicht heißen, dass unser Leben doch nicht so stressig ist. Ich verstehe voll und ganz, dass wir wirklich extrem viel zu tun haben und dass viel ist, was von uns abverlangt wird. Aber ich denke, wir merken, an vielen Stellen macht es uns schwieriger, beharrlich zu sein in dem, was für uns wirklich gut ist. Beharrlich und beständig zu sein, fällt uns eben schwer. Und ja, das wird für viele von uns auch auf das Gebetsleben zutreffen. Nun, über die letzten Wochen haben wir verschiedene Aspekte vom Gebet betrachtet. Wir haben darüber gesprochen, wozu das Gebet überhaupt da ist. Das Gebet ist nämlich nicht da, dass wir Gott die Ohren voll jammern, bis er endlich nachgibt und uns also das tut, was wir wollen, sondern es ist da, dass wir mit ihm in Kontakt treten, dass wir ihn besser kennenlernen, ja, auch, dass wir auf ihn hören. Wir haben darüber gesprochen, dass man auch sein Wut ins Gebet mit hineinbringen kann. Wir finden fantastische Beispiele davon in den Psalmen. Wir können alles, was in uns ist, im Gebet zu ihm bringen. Und letzte Woche ging es darum, dass auch wenn wir das Gefühl haben, es ist nichts in uns drin, dass wir auch das zu ihm im Gebet bringen können. Dass wir einfach stille sein können vor seinem Thron. Dass wir auch unsere Leere, Verzweiflung, Fragen, ja Zweifel, auch alles zu ihm bringen können. Es ist so wichtig, dass wir erkennen, dass wir wirklich alles zu ihm bringen können. Aber es ist auch wichtig, dass wir sehen, dass wir mehrfach in der Bibel und gerade von Jesus aufgefordert werden, beharrlich zu sein im Gebet. Also beständig dran zu bleiben und weiter zu beten. Und der erste Punkt, den ich dazu sagen möchte, mag ein bisschen selbstverständlich erscheinen, mindestens, da es am Sonntag früh in einem Gottesdienst ist, aber wir sollen beten. Ja, es klingt ein bisschen sehr einfach vielleicht an dieser Stelle, aber es ist wichtig, dass wir nicht aus den Augen verlieren, ja, wir sollen beten. Nun, ich bin ein Befürworter dessen, dass man zum Beispiel vor einer Mahlzeit betet und Gott dankt für das, was er einem gegeben hat. Natürlich beten wir im Gottesdienst, gehört sich irgendwie, na? Aber diese verschiedene, sagen wir, Traditionen, die haben durchaus ihren Wert. Aber wir sollten aufpassen, dass wir unser Gebetsleben nicht einfach auf solche Punkte reduzieren. Weil ich denke, die Gefahr besteht dann darin, dass wir ein zu einseitiges Verständnis von dem Gebet entwickeln. Das Gebet nur an bestimmten Orten oder nur mit bestimmten Worten oder nur zu bestimmten Zeiten stattfinden kann. Viel, viel wichtiger als die Zeit, also der Zeitpunkt oder gar eine Körperhaltung. Ich meine, wir müssen immer die Augen zu den Kopf neigen, ne? Also ja, nicht beten während der Autofahrt. Ne? Viel wichtiger als der Zeitpunkt oder die Körperhaltung ist, dass wir merken, dass wir bewusst mit unserem Schöpfer, mit dem Schöpfer des Universums in Kontakt treten. Zu häufig sind wir versucht, das Gebet als eine Art Notruf zu sehen. Man kann die 110, die 112 wählen oder Gott anrufen. Ne? Dass man, wenn man Hilfe braucht. Nach dieser Theorie, nach diesem Prinzip, wenn man ADAC-Mitglied ist, braucht man weniger zu beten. Und wenn man einen Anwalt in der Familie hat, braucht man fast gar nicht mehr zu beten. Aber das würde das Verständnis vom Gebet, was wir in der Bibel finden, was Gott für uns möchte, völlig verwässern, uns völlig ablenken von dem, worum es wirklich geht. Es geht darum, dass wir mit ihm in Kontakt treten. Das Gebet geht um Beziehung, dass wir Beziehung mit unserem Schöpfer haben, dass wir diese Beziehung auch pflegen und vertiefen. Wir finden, dass Jesus ein paar verschiedene Gleichnisse erzählt hat, in denen er die Menschen, also auch uns, zur Beharrlichkeit im Gebet auffordern wollte. Und ganz ehrlich gesagt, sind ein paar von den Geschichten, die ein bisschen schräg sind, was Jesus da erzählt. Ich möchte jetzt einfach aus Lukas Kapitel 11 die Verse 5 bis 10 lesen. Dann sagte er zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt, Freund, leih mir 3 Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten. Wird dann etwa der Mann drinnen antworten, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Nun, das, was Jesus hier erzählt, das ist kein Fall von einem, der dabei ist, einen Kuchen zu backen, merkt, er hat keine Eier mehr, gehe ich zum Nachbarn schnell und hole was. Es ist eine Nacht. Nun, wir würden uns vielleicht fragen, wieso ist er nicht vorbereitet, wenn er Gäste bekommt, da spät am Abend? Naja, der hat nicht gewusst, dass er kommt. Wieso besitzt der Gast die Frechheit, mitten in der Nacht da aufzutauchen? Man muss verstehen, in Palästina hat Gastfreundschaft einen ganz besonderen Stellenwert. Gerade zu dieser Zeit wäre der Mann wahrscheinlich beleidigt gewesen, wenn der Freund nicht zu ihm gekommen wäre, weil Gastfreundschaft zu zeigen hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Gerade bei den Menschen, mit wem Jesus hier redet. Und er sagt dann, wenn er nichts hat, geht er zu seinem Freund und sagt, hier, gib mir was. Jesus fragt praktisch rhetorisch und sagt, nein, der wird das nicht machen, dass er sagt, hey, ich habe schon die Tür zugeschlossen, ich liege hier mit meinen Kindern. Die hatten nicht ein Kinderzimmer für jedes Kind, sondern sie haben in einem Raum alle zusammen geschlafen. Und wer das schon mal erlebt hat, wie froh man ist, wenn die Kinder endlich im Bett sind, wenn sie endlich schlafen und will ja nicht mehr gestört werden, der kann verstehen, dass man vielleicht auch eine Neigung hätte zu sagen, lass mich in Ruhe. Ich meine, das durch die Tür zu rufen, würde die Kinder wahrscheinlich auch schon wecken, aber das sei dahingestellt. Er steht auf und er gibt ihm das, was er braucht. Und Jesus sagt, wenn es nichts tut, weil er sein Freund ist, tut er es schon, weil er so zudringlich ist, weil er merkt, wie wichtig es ihm ist, wie sehr es ihm am Herzen liegt. Und das ist, wo Jesus uns sagen will, seid beharrlich im Gebet. Bleibt dran, immer weiter zu beten. Ich denke, Gott lehrt uns auch sehr viel, wenn wir beten. Er lehrt uns, was es bedeutet, seine Nähe zu suchen. Er lehrt uns, was es bedeutet, etwas wirklich ernst zu nehmen. Die Dringlichkeit, die Bedeutung von den Anliegen wahrzunehmen. Also das Gebet ist nicht nur, dass wir Gott die Ohren voll jammern, um es salopp auszudrücken, sondern Gott will uns auch etwas durch das Gebet lehren. Und er möchte, dass wir erkennen, dass wir immer wieder zu ihm kommen können. Dass wir wirklich, dass er es sich wünscht, dass wir beharrlich sind. Dass wir zu ihm kommen und ihm vertrauen. Ich will aber nicht leugnen, es gibt andere Stellen, wo man sagt, na, wie denn eigentlich? Manchmal, wenn man das sich so ein bisschen anschaut, kann man ein bisschen verwirrt werden. Wie ist das denn zu verstehen? Wie soll ich es denn richtig machen? Wir sollen beharrlich sein im Gebet, aber das bedeutet wiederum auch nicht, dass wir nur etwas rausplappern sollen. In Matthäus Kapitel 6, in den Versen 7 und 8, finden wir, dass Jesus sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Okay, wie geht es denn? Wir sollen beharrlich sein im Gebet, aber wir sollen nicht immer wieder dasselbe sagen. Also, Jesus, kannst du es nicht beide Richtungen haben. Was sollen wir denn da machen? Nun, diese Heiden, von denen Jesus spricht, das waren Menschen, die haben ihre Götter sehr menschlich verstanden. Die haben gedacht, ach so, der hat es noch nicht gehört. Dann sage ich es noch lauter, vielleicht hört er es dann. Und Also es gibt im Alten Testament in 1. Könige, nicht in 17, ich glaube es ist 19, dass der Prophet Elia in einem Duell ist mit den Propheten von Baal. Und die Propheten von Baal sollen Baal anbeten und ihn bitten, Feuer vom Himmel zu schicken. Und die tanzen darum und die werden immer lauter und die fangen an, sich selber aufzuritzen. Und Elia sitzt da, ich denke es mir wahrscheinlich ein bisschen spöttisch, und sagt, ruf doch lauter, vielleicht schläft er noch. Och, vielleicht ist er auf Reisen. Und wir wissen von außerbiblischem Material, dass die tatsächlich diese Vorstellung hatten von ihren Göttern, dass die mal schlafen, dass die mal verreist sind. Und diese Baalspropheten haben immer wieder versucht, mehr zu machen, um die Aufmerksamkeit ihres Gottes zu bekommen. Wenn Elia dann betet, betet er ein kurzes Gebet und Gott schickt Feuer vom Himmel. Er zeigt, dass er der wahre Gott ist. Jesus fordert uns auf, dass wir nicht plappern sollen wie die Heiden. Wir sollten nicht denken, dass Gott eingeschlafen ist. Und wenn wir es nur ein bisschen lauter sagen oder wenn wir es nur häufig genug sagen, werden wir ihn runter, wie unsere Kinder, wenn sie unbedingt Süßigkeiten haben wollen. Ich will aber, ich will aber, ich will aber. Und irgendwann geben wir nach, weil wir einfach dieses Gejammer nicht mehr hören wollen. So sollen wir es nicht mit Gott machen. Man muss verstehen, Beharrlichkeit und Plappern unterscheiden sich ganz entschieden darin, dass ein Plappern nicht von einer Ernsthaftigkeit zeugt, sondern eher von einer Verwirrung. Rumplappern zeugt nicht davon, dass wir es wirklich ernst meinen mit unserem Gebet. Und die Beharrlichkeit, ja, selbst wenn die Worte wiederholt dieselben sein mögen, die Beharrlichkeit kommt von einem Herz, was sehr ernst meint, was wirklich in diese Beziehung hineintreten will, was diesen Kontakt mit dem Schöpfer aufnehmen will, um unser eigenes Herz nach seinem Herz ausrichten zu lassen. Nähe in Beziehung ist ein sehr weites Feld für sich. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wenn wir jemanden wirklich gut kennenlernen, werden häufig wenigere Worte nötig. Wir wissen schon, wie die Person denkt. Wir wissen schon, was sie mögen. Wir wissen, was sie nicht mögen. Wir brauchen sie gar nicht zu fragen, wie es ihnen geht. Das können wir vom Gesicht schon ablesen. Das Problem dabei ist, das gilt für menschliche Beziehungen, auch für unsere Beziehungen zu Gott, dass wenn wir denken, wir brauchen gar nicht mehr zu reden, wir brauchen gar nicht mehr nachzufragen, wie geht es dir, dass dann, obwohl du vieles vom Gesicht ablesen kannst, trotzdem Menschen auseinandergehen, weil wir Menschen es nötig haben, ein Gespräch zu führen. Wir haben es nötig, wirklich in Kontakt zu bleiben. Wir haben es nötig, dass manche Dinge ausgesprochen werden, obwohl sie irgendwo als selbstverständlich gelten sollen. Es gibt die klassische alte Geschichte, dass Mann und Frau heiraten, dass der Mann sagt, Liebling, ich liebe dich, ich habe es dir jetzt schon mal gesagt, das reicht jetzt, wenn es dich ändert, dann sage ich es dir. Wie viele wollen sich damit zufrieden geben, dass sie einmal am Anfang der Beziehung, am Anfang der Ehe gehört haben, ich liebe dich und nie wieder? Das ist ein Rezept für eine Katastrophe. Wir denken, wir brauchen sie gar nicht zu fragen, wie es ihnen, ich brauche meine Frau gar nicht zu fragen, wie es ihr geht. Ich kann es am Gesicht ablesen. Wenn ich etwas Dummes mache, die Augen rollen und ich weiß genau, was sie denkt. Überlege für dich selber. Wie ist es für dich, wenn jemand dich fragt, wie geht es dir? Und sie nehmen wirklich Zeit, auf dich zu hören. Die hören wirklich zu. Das öffnet unser Herz, das verwandelt uns. Und wir müssen verstehen, dass diese Prinzipien auch im Gebetsleben gelten. Gott möchte, dass wir zu ihm kommen. Er möchte, dass wir unser Herz vor ihm ausschütten. Und er möchte, dass wir das ganz regelmäßig tun. Immer und immer wieder. Aber nicht, weil wir ihn bearbeiten wollen, um etwas zu bekommen, sondern weil wir mit ihm in Beziehung treten wollen. Weil wir ihn besser kennenlernen wollen. weil wir diese Beziehung vertiefen wollen. Das ist so, so wichtig für unsere Herzen. Sabrina und Paul waren über 20 Jahre verheiratet. Die hatten 3 Kinder zusammen, die hatten ein Haus, 2 Autos. Auf viele Ebenen könnte man sagen, denen ging es richtig gut. Paul war dafür bekannt, dass er sehr bestimmte Meinungen vertreten hat, dass er manchmal Schwierigkeiten hatte, andere Meinungen zu dulden, aber Sabrina und den Kindern hat er nie geschlagen, sowas nicht. Aber Sabrina wurde zunehmend unglücklicher in der Beziehung, weil sie am Verhungern war. Nicht körperlich, sondern seelisch, emotional. Paul hat sich emotional immer weiter zurückgezogen, hat sich immer mehr von ihr, wie es scheint, von allen Menschen, immer weiter entfernt. Sabrina war am Verhungern. Sie hat sich von ihm scheiden lassen, nicht weil er also nur zu Hause rumgesessen hat und Bier getrunken hat, sondern weil sie keinen Kontakt mehr mit ihrem Mann haben konnte. Es ist wichtig, dass wir beharrlich bleiben und dass wir immer wieder ins Gebet gehen, weil auch diese Beziehung lebt von der Zweisamkeit, die wir mit Gott haben können. Das Herz braucht Nähe, und um Nähe zu haben, müssen Kontakt und Kommunikation da sein. Und ohne das werden unsere Beziehungen absterben, auch unsere Beziehung zu Gott. Und so schließt sich der Kreis. Wir haben es nötig zu beten. Und Jesus hat uns gesagt, dass wir im Gebet beharrlich sein sollen. Aber wir brauchen nicht zu plappern. Gott ist weder taub noch doof. Aber wir sollen beten, um die Beziehung lebendig zu halten. Er ist es, der uns einlädt, ihn besser kennenzulernen. Es ist ein gigantisches Vorrecht. Und ich weiß, manche Leute hätten gern vom Pastor die goldene Antwort, wie mache ich das, wie kann ich das so machen, dass es immer klappen wird, dass ich nie vergessen werde zu beten, dass ich immer die richtigen Dinge sagen werde. Tut mir leid. So eine pauschale Antwort gibt es nicht. Es gibt verschiedenste Arten zu beten. Sie sind eigentlich so verschiedentlich, wie wir Menschen es sind. Und es hängt nicht davon ab, dass du gewisse bestimmte Worte sagst. Wobei viele Menschen haben festgestellt, liturgische Gebete, also Gebete, die anderen schon geschrieben haben, können für sie sehr hilfreich sein. Es gibt da so ein kleines Buch in der Bibel, heißt die Psalmen. Da kann man auch mal nachschauen. Ne? Sind ein paar Gebete dabei, so 150 Stück. Aber man kann auch seinen eigenen Rhythmus finden, seine eigene Art. Aber such die Nähe Gottes. Lass das dir ein Herzensanliegen sein. Such seine Nähe. Und denk nicht, dass Gott auf irgendwelche bestimmte Wortwahl Bruder sowieso von der Gemeinde, der hat immer die beste Gebete gehalten, hat die ganze Bibel durchgebetet. Bruder sowieso hatte vielleicht seine Art zu beten. Gott lädt dich ein, ihm zu begegnen, wie es dir passt. Das kann in stillen Kämmerlein sein, das kann sein, während du durch den Wald rennst. Aber denk nicht, dass durch den Wald rennen ein Ersatz ist für das Gebet. Du kannst währenddessen beten. Trete mit ihm in Kontakt. Er möchte, dass du ihn besser kennenlernst. Er möchte, dass du weißt, dass er da ist für dich. Nächste Woche wird es dann zum Thema Vertrauen im Gebet weitergehen. Aber verzweifle bitte nie daran, dass Gott sehnsüchtig darauf wartet, von dir zu hören, mit dir zu reden. Amen.